Letzte Woche berichteten verschiedene Zeitungen über eine hochschwangere Frau, die im Sudan zum Tod verurteilt wurde. Ihr Vergehen? Sie soll als gebürtige Muslimin vom Islam abgefallen sein. Doch die 27-jährige Ärztin, ich sage ihr jetzt Mariam, ich lese diesen Namen nicht, weil ich werde ihn bestimmt falsch betonen, sprechen wir einfach von Mariam, ist Ärztin, ihr Mann ist an den Rollstuhl gebunden. Die sudanesische Justiz in der Hauptstadt Khartoum behauptet, sie sei als Tochter eines muslimischen Vaters, der seit ihrem 6. Lebensjahr verschwunden ist, Muslimin. Und da ihre Mutter eine äthiopische Christin ist, wurde sie christlich erzogen und der Richter fragte diese junge Frau mehrfach, ob sie auf ihre Glaubensabtrünnigkeit bestehe. Sie hingegen beharrte und antwortete, ich bin eine Christin und ich bin keine Abtrünnige. Und sie wurde bereits mit 100 Peitschenhieben dafür bestraft, weil sie mit ihrem christlichen Ehemann Daniel Wani Hurerei betrieben habe. Und nun droht ihr der Tod durch ein Hängen, weil sie Christin bleiben will. Das Urteil soll erst vollstreckt werden, wenn ihr Kind geboren ist, sie ist im 8. Monat und sie abgestillt hat. Ihren 20 Monate alten Sohn sitzt mit ihr im Gefängnis eingesperrt und dem Vater entzieht man das Sorgerecht. Weltweit hat dieses Urteil Empörung ausgelöst. Verschiedene Organisationen und Regierungen reagierten mit einem scharfen Protest gegen dieses Urteil und es besteht noch eine gewisse Hoffnung für Mariam, denn zwei höhere Gerichte müssen dieses Urteil noch bestätigen. Sprachlos, traurig und wütend macht uns ein Urteil. Fassungslos fragt man sich, wie ist so etwas überhaupt möglich in unserer sogenannten modernen Welt, die wir ja immer hoch beschwören? Es scheint so unfassbar, dass man in Versuchung kommt zu fragen, ob das eine Fehlinformation sei. Leider, so sieht es aus, ist das keine Fehlinformation, sondern die Wirklichkeit, die für mehr Christen auf dieser Welt zum Leben als Christen gehört, als wir zu ahnen wagen. Wie soll man in einer solchen Situation beten? Was soll diese Mariam mit Jesus besprechen? Soll sie einfach für ihre Peiniger bitten, dass sich Gott über ihnen erbarmt? Keine einfache Frage. Natürlich aus unserem wohlbehüteten Leben und mit unserer Bibelkenntnis hätten wir schon eine theoretische Antwort. Wir sollen schließlich unsere Feinde lieben. Aber wie sieht das denn in der Praxis aus? Wenn mein Feind mein Leben komplett zerstört, wie sieht es aus, wenn mir mein Peiniger meine Kinder wegnimmt und ich weiß, sie werden misshandelt werden? Wie sieht dann das aus? Ein hilfreicher Ratschlag ist gar nicht so einfach. Und zum Glück haben wir die Psalmen. Psalmen sind Gespräche mit Gott und sie zeigen uns, wie wir mit Trauer, Wut, Freude, Sehnsüchten, Ängsten und Enttäuschungen zu Gott kommen können. Und in dieser neuen Predigtreihe werden wir uns mit 5 Psalmen beschäftigen. Der Psalm 10, den wir heute genauer ansehen, könnte dieser ungerecht behandelten und gequälten Christin, die unsere Schwester ist, helfen, mit ihrer Not vor Gott zu kommen. Wir lesen zuerst diesen Psalm, bevor wir einiges dann miteinander betrachten werden. Warum? Warum, Herr, bist du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Hochmütige Menschen, die Gott ablehnen, verfolgen die Wehrlosen und bringen sie durch ihre Intrigen zu Fall. Diese Gottlosen prahlen auch noch damit, dass ihre Gier keine Grenzen kennt. In ihrer Habsucht verspotten sie den Herrn und verachten ihn. Stolz behaupten sie, Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun. Es gibt ja gar keinen Gott. Weiter reichen ihre Gedanken nicht. Dennoch führt ihr Weg sie stets zum Erfolg. Unendlich fern liegt ihnen der Gedanke, dass du sie einmal zur Rechenschaft ziehen könntest. Sie pfeifen auf jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Sie reden sich ein, uns bringt nichts zu Fall. Kein Unglück wird uns jemals treffen, auch nicht künftige Generationen. Und wenn sie fluchen, betrügen und erpressen, sind sie um Worte nicht verlegen, was sie von sich geben, bringt anderen Unheil und Schaden. Dort, wo ihre Opfer wohnen, legen sie sich in den Hinterhalt. Wo niemand es sieht, bringen sie den Unschuldigen um. Ihre Augen spähen nach Menschen, die sich nicht wehren können. Sie liegen auf der Lauer wie Löwen im Dickicht. Aus dem Hinterhalt fallen sie über ihre Opfer her und fangen es in ihrem Netz. Sie halten sich versteckt, sind auf dem Sprung und schon geht ein Wehrloser unter ihren Pranken zu Boden. Sie reden sich ein, Gott hat alles sowieso schon vergessen, er hat sich abgewandt und sieht nie wieder hin. Steh auf, Herr! Gott, erhebe deine mächtige Hand, vergiss die nicht, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen. Warum dürfen diese Gottlosen Gott verachten und sich einreden, dass du dich sowieso um nichts kümmerst? Du hast doch alles genau gesehen. Du achtest doch darauf, ob jemand Not leidet oder Kummer hat und nimmst das Schicksal dieser Menschen in deine Hände. Die Armen und die Verwaisten dürfen dir ihre Anliegen anvertrauen, denn du bist ihr Helfer. Zerbrich die Macht dieser gottlosen und boshaften Menschen. Zieh sie zur Rechenschaft dafür, dass sie sich dir widersetzten. Keiner von ihnen soll mehr zu finden sein. Der Herr ist König für immer und ewig. Einst werden alle Völker, die ihn missachten, aus seinem Land verschwunden sein. Du hast die Wünsche derer gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen. Herr, aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht. Du wirst den Verwaisten und den Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen. Du wirst nicht zulassen, dass Menschen auf der Erde Angst und Schrecken verbreiten. Wir kennen den Autor dieses Psalms nicht, aber eines ist uns klar, wenn wir das lesen. Er befindet sich in einer unerträglichen Situation. Und seine Sehnsucht ist groß, dass Gott möglichst schnell eingreift. Er schreit, warum, Herr, bist du fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Natürlich weiß der Schreiber, dass Gott nicht abwesend ist, sonst würde er ja gar nicht zu ihm schreien. Aber Gott scheint passiv zu sein, nicht zu handeln, nicht einzugreifen. Jetzt in dieser Situation wäre es in seinen Augen dringend, dass Gott sich ins Geschehen einmischt. Der Gottlose wütet hemmungslos und erfolgreich und der Gottesfürchtige leidet darunter. In diesem Schrei verbirgt sich die Frage, die uns durch die ganze Bibel hindurch begegnet und die Jeremia treffend formuliert, wenn er sagt, Herr, wenn ich auch mit dir rechnen wollte, so behältst du doch recht. Das weiß ich. Dennoch, ich muss noch etwas sagen. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht's doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? Diese Frage beschäftigt uns bis heute, besonders dann, wenn es uns nicht wirklich gut geht. Wenn wir merken, dass wir wegen unseres Glaubens nicht ernst genommen werden, wenn ich in meiner Firma trotz meiner guten Leistungen nicht mehr befördert werde, wenn ich kränker bin als alle die, die auf Gott spucken, da wünschte ich, dass Gott eingreift und eine Wende herbeiführt. Doch oft geschieht nichts, manchmal wird es sogar schlimmer. Warum, Herr, bist du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Es scheint, als würde es den Gottlosen blendend gehen. Hochmütig und respektlos gegenüber Gott lassen sie ihrer Gier freien Lauf. Sie scheuen vor intrigantem Handeln nicht zurück. Wer ihnen im Weg zum Erfolg steht, den beseitigen sie in hinterhältiger Weise. Skrupellos schlagen sie sich durch. Nichts ist ihnen heilig, nur sie selbst. Sich selbst sind sie sich heilig. Sie sind überzeugt, unantastbar zu sein. Ihre Rücksichtslosigkeit wird von der Überzeugung getragen, dass Gott nie Rechenschaft von ihnen fordern wird. Ja, sie meinen, er würde gar nicht existieren. Stolz behaupten sie, Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun. Es gibt ja gar keinen Gott. Weiter reichen ihre Gedanken nicht. Trotz ihrem Hochmut und ihrem gotteslästerlichen Reden sind sie erfolgreich. Das ist für die Gläubigen schwer zu ertragen. Diese Leute strotzen vor Selbstüberzeugung und von dem Glauben an sich selbst, der heute ja unglaublich verbreitet ist. Was ich immer höre, was Leute glauben, ich muss nur an mich selbst glauben, dann gelingt mir alles. Der Glaube an sich selbst ist in unserer Kultur einer der weit verbreitetsten Glauben, die es überhaupt gibt. Sie reden sich ein, uns bringt nichts zu Fall. Kein Unglück wird uns jemals treffen, auch nicht in künftigen Generationen. Diese Menschen irren sich in ihrem Hochmut und ihrer Selbstüberschätzung. Sie sind der irrtümlichen Meinung, weil Gott sie nicht sofort straft, würde er ihr Handeln gar nicht zur Kenntnis nehmen. Doch im Prediger lesen wir einmal: Weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Statt dankbar und froh zu sein, dass Gott nicht sofort straft, glauben diese Leute, Gott würde ihr Tun nicht interessieren. Doch Gott straft zum Glück nicht sofort. Würde Gott sofort strafen, niemand von uns würde hier in diesem Saal sitzen. Es ist ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes, dass er nicht sofort straft. Und wir sollten uns davor hüten, diese Barmherzigkeit Gottes falsch zu deuten. Paulus fragt die Christen in Rom: Betrachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Dass Gott nachsichtig ist, weil er will, dass du umkehrst. Er ist nicht nachsichtig, um zu zeigen, dass er abwesend ist. Nein, er ist nie abwesend. Aber eben die Feinde unseres Psalmschreibers deuten die Nachsicht Gottes falsch. Sie reden sich ein, Gott hat alles sowieso schon vergessen. Er hat sich abgewandt und sieht nie wieder hin. Das kann uns schon zusetzen, wenn wir erleben, wie der Gottlose erfolgreich ist und den Gottesfürchtigen verachtet, über ihn spottet und ihn demütigt. In solchen Situationen wächst die Sehnsucht in uns, dass Gott sichtbar eingreift. Aber eigentlich wissen wir, dass in dieser Welt der Weg der gottesfürchtigen Menschen und somit auch der Christen so verlaufen wird, dass es eher normal ist, dass wir verspottet werden, als dass wir bejubelt werden. Als Christen in der Schweiz leben wir in einer außerordentlich privilegierten Situation. Wir können unseren Glauben praktizieren. Natürlich sieht man es nicht so gern, wenn wir zu fest missionieren, aber wir können, wir dürfen von Jesus sprechen. Bis jetzt kann uns das niemand verbieten. Man kann uns höchstens belächeln, aber wir können unseren Glauben praktizieren. Und theoretisch wissen wir, dass unser Leben als Christen ganz anders aussehen könnte, wenn wir zum Beispiel an einem anderen Ort aufgewachsen wären, eben wie diese Mariam. Und Jesus sagt seinen Jüngern, und das gilt auch für uns, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und deshalb sagt Petrus den Christen, die eine schwere Verfolgung ausgesetzt waren: Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Es ist nicht ungewöhnlich. Das gehört zum Leben von uns Christen. Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn wir verspottet werden, wenn wir verfolgt werden. Gott wird trotz dieser schlimmen Zeiten alles unter Kontrolle behalten. Das ist das, was Petrus den Christen sagen will. Lasst euch nicht erschüttern, Gott kommt zum Ziel. Trotzdem. Er wird seine Versprechen einhalten. Und obwohl wir wissen, dass das zum christlichen Glauben gehört, dürfen wir unseren Frust rauslassen. Wir dürfen bei Gott klagen. Wir dürfen ihm erzählen, wie wir ungerecht behandelt werden. Ich muss aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich kann zu Gott schreien: Warum, Herr, bist du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Und nun fordert der Psalmschreiber Gerechtigkeit. Gott möge sich erheben. Stehe auf, Herr. Gott, erhebe deine mächtige Hand. Vergiss die nicht, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen. Gott, es kann doch nicht sein, dass diese Situation noch länger andauert. Wie lange sollen diese hochmütigen, gottlosen Menschen noch triumphieren? Warum? Warum, Herr, dürfen diese Gottlosen Gott verachten und sich einreden, dass du dich sowieso um nichts kümmerst? Das kann doch nicht sein. Und er ist sich ganz sicher, und das finde ich faszinierend, er ist sich ganz sicher, dass Gott überhaupt nichts entgangen ist. Alles, was diese respektlosen Leute tun, jedes Detail, ist Gott bekannt. Davon ist er tief überzeugt. Er sagt: Du hast doch alles genau gesehen. Alles. Du achtest doch darauf, ob jemand Not leidet oder Kummer hat, und nimmst das Schicksal dieser Menschen in deine Hände. Die Armen und die Verwaisten dürfen dir ihre Anliegen anvertrauen, denn du bist ihr Helfer. Gott sieht also nicht nur die bösen Taten dieser Menschen, Gott sieht vor allem auch die aussichtslose Situation seiner Kinder, die ihn fürchten, die mit ihm leben. Sie dürfen ihm ihre Anliegen anvertrauen. Gott wird ihnen helfen, vielleicht nicht so, wie sie sich das jetzt vorstellten, aber so, dass sie das Ziel erreichen. Gott wird den Gerechten zu seinem Recht verhelfen. Und nun sagt der Psalmist etwas, mit dem wir uns theoretisch schwer tun. Etwas, das, wenn man so einen Text wählt, vielleicht gern übergehen würde. Ist ja nur ein Vers im Psalm. Und es ist nicht ein Ausrutscher eines frustrierten Gläubigen, was er da schreibt. Dieser Gedanke, den er jetzt äußert, finden wir in verschiedenen biblischen Texten. Und wir würden diese Texte eigentlich gern übergehen. Er wünscht sich nämlich nicht Gnade für diese Feinde, sondern er wünscht sich ihre Vernichtung. Ganz deutlich. Er will Vergeltung. Zerbricht die Macht dieser gottlosen, boshaften Menschen. Zieh sie zur Rechenschaft dafür, dass sie sich dir widersetzen. Keiner von ihnen soll mehr zu finden sein. Vernichte sie. Darf er diesen Wunsch äußern? Verstößt das nicht gegen das Gebot der Nächstenliebe? In der Theologie spricht man bei solchen Äußerungen, es gibt noch übrigens viel krassere Äußerungen, bei solchen Äußerungen in Psalmen von den Rachepsalmen. Tatsächlich fordert er hier Rache, und zwar die Vernichtung dieser bösen Menschen. Wir sind so stark vom Gedanken der Feindesliebe bestimmt, dass uns solche Äußerungen befremden. Und ich will nun versuchen, diese für uns etwas schwer verständliche Bitte zu erklären. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, für einen gesunden Glauben ist es wichtig, dass wir verstehen, was hier geschieht. Und zwei Tatsachen helfen uns zu einem guten Verständnis. Erstens müssen wir festhalten, dass es bei der Feindesliebe nicht um ein Gefühl der Liebe geht. Feindesliebe meint nicht, dass ich meinen Feind herzlich lieben muss. Feindesliebe spricht nicht von der emotionalen Liebe. Wir sprechen von Liebe tendenziell nur immer von Gefühlen. Liebe gleich Gefühl. In der Bibel ist Liebe eine Tat. Dass Jesus für uns am Kreuz starb, war nicht ein Gefühl der Liebe, das er gehabt hat, sondern es war eine Liebestat. Er hat gehandelt. Liebe hat mit Handeln, mit Tat primär zu tun. Es ist nur eine Erscheinung unserer Kultur, dass wir Liebe immer mit Emotionen und Gefühlen verbinden. Liebe ist eine Tat. Das ist ganz wichtig, um das zu verstehen. Und zweitens muss uns klar sein, dass Gott von uns nie erwartet, dass wir Bosheit oder Sünde für gut halten oder mit ihr sympathisieren. Gott erwartet auch nicht, dass wir sie vertuschen. Gott selbst, und das ist ganz wichtig, Gott selbst wird zornig über Sünde. Und er wird die Sünder bestrafen, wenn sie nicht Buße tun. Wenn wir nun ungerecht behandelt werden, können wir sicher sein, dass Gottes Zorn entbrennt über den Gottlosen. Gott erwartet von uns nicht, dass wir diese Ungerechtigkeit reglos ertragen. Wir können uns darüber ärgern. Und wenn wir merken, dass wir uns am liebsten rächen möchten, dann ist das zunächst einmal eine ganz normale und gesunde Reaktion. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn jemand mir eines meiner Kinder ermorden würde, wäre nicht mein erster Gedanke die Vergebung, sondern mein erster Gedanke wäre die Rache. Bin ich tief überzeugt. Und ich denke auch, dass Gottes Zorn über so eine Tat entbrennt. Rache ist nicht primär eine ungesunde Reaktion, ist auch nicht primär einfach schon mal eine Sünde, sondern ist ein normaler Reflex. Und Paulus bringt diesen Aspekt zusammen und klärt uns, wie wir in einer solchen Situation uns verhalten sollten. Nach Rom schreibt er, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Paulus sagt nicht, dass es falsch ist, wenn wir uns rächen möchten, sondern er anerkennt, dass das ein Bedürfnis ist. Und er bezeichnet dieses Bedürfnis nicht als Sünde. Aber Paulus erlaubt uns nicht, uns selber zu rächen. Das ist absolut verboten. Er fordert uns dazu auf, die Rache Gott zu überlassen, ihm abzugeben. Gott wird das für uns erledigen und er wird es besser und richtiger erledigen als ich. Und das ist ja genau, was dieser Psalmschreiber macht. Er rächt sich ja nicht an diesen Gottlosen, sondern er übergibt die Rache Gottes. Er lässt seinen Gedanken freien Lauf, aber er wird nicht handeln. Er bittet Gott darum, so zu handeln. Und ob denn Gott das so macht, das ist Gottes Sache. Und damit ist es noch nicht getan. Paulus verlangt von uns noch viel mehr und noch viel Schwierigeres. Er will, dass wir die Liebe praktizieren. Feindesliebe ist eben eine ganz schwierige Sache. Paulus schreibt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Also schreibt es im selben Kontext, der nächste Vers jetzt. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Ich bin überzeugt, dass wir nur so einen gesunden und ungeheuchelten Glauben leben können. Wer seinen Frust über ungerechte Behandlung konsequent unterdrückt und auf jegliche Form der Klage gegenüber Gott verzichtet, der wird früher oder später seinen Glauben als unerträgliche Belastung empfinden. Er wird realisieren, dass er mit seiner Gefühlswelt nicht mehr zurechtkommt, weil das will immer wieder hochkommen. Und wenn ich es konsequent runterdrücken will und dieser Klage nicht einmal ihren Lauf lasse, gegenüber Gott wohlbemerkt, dann werde ich mit meiner Gefühlswelt nicht zurechtkommen. Paulus macht übrigens gegenüber Timotheus eine Bemerkung, die zeigt, dass er wie dieser Psalmschreiber davon ausging, dass Gott die Bosheiten vergelten wird. Er schreibt, Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses zugefügt. Der Herr wird so an ihm handeln, wie er es verdient hat. Er überlässt die Rache Gott. Paulus schreibt also nicht, er würde jetzt für diesen Alexander um Erlösung bitten. Vielleicht hat das Paulus auch getan, das kann ich mir gut vorstellen, aber er hat eben auch Gott diese Rache übergeben. Und mir ist bewusst, dass das, was ich eben gesagt habe, in einer gewissen Spannung zu dem steht, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Vielen von euch ist diese Aussage natürlich über Feindesliebe schwirrt schon bei euch in den Gedanken. Da sagt Jesus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn wir die Liebe als Tat verstehen, dann gehört eben auch das Gebet für die Feinde dazu. Es ist genau das, was Paulus sagt, wir sollen Gutes mit Bösem vergelten. Die Rache bleibt bei Gott. Und es ist durchaus möglich, dass ich Gott die Rache übergebe und dann für meine Feinde bete. Das scheint theoretisch ein... Wie? Böses? Ja, genau. Also, ja, genau, das ist richtig. Böses mit Gutem vergelten. Genau. Ja, ist ja gut, wenn ihr so gut aufpasst, bin ich ja glücklich. Das scheint ein theoretischer Widerspruch zu sein, die Rache Gott zu übergeben und dann für die Feinde zu beten. Es ist aber in der Praxis kein Widerspruch. Das wissen die, die das praktizieren. Beides kann ineinander greifen und in jeder Hinsicht echt sein. Mit Heuchelei gar nichts zu tun. Zurück zu unserem Psalm. Der Schreiber zweifelt nicht an Gottes Macht. Der Herr ist König für immer und ewig. Einst werden alle Völker, die ihn missachten, aus seinem Land verschwunden sein. Wir sehen hier, auch wenn der Psalmist nach Gott schreit, warum bist du so fern? Er zweifelt nie an seiner Existenz und an seiner Macht. Und er ist sich auch sicher, dass Gott die Gebete seiner Nachfolger hört. Du hast die Wünsche derer gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen, Herr. Aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht. Diese Gläubigen erlebten, dass Gott sie innerlich aufgerichtet hat. Er hat sie gestärkt, auch wenn sie wenn sich die äußeren Umstände nicht verändert haben. Doch es wird die Zeit kommen, in dieser Welt oder in der neuen, da wird der Hochmütige zu Fall kommen und der Gerechte wird aufgerichtet werden. Und ihr könnt einmal durch die Menschheitsgeschichte gehen, fast kein Herrscher, rücksichtsloser Herrscher oder wo auch immer, ist schlussendlich in der Regel eines natürlichen Todes gestorben. Er ist immer irgendwann untergegangen, wurde geputscht oder weiß ich was. Es kann schon in dieser Welt, kann Gott schon eingreifen. Du wirst den Verwaisten und den Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen. Du wirst nicht zulassen, dass Menschen auf der Erde Angst und Schrecken verbreiten. Wir leben mit der Gewissheit, dass Gott die Gerechtigkeit aufrichten wird. Und manchmal erleben wir eben das ganz praktisch in unserem Alltag. Doch das, was wir hier erleben können, ist nur immer zeichenhaft auf den Tag hin, an dem Gott Gericht halten wird und er die Gerechten aufrichten wird. Ist nur immer zeichenhaft. Auf diesen Moment sollten wir uns freuen. Und wir sind uns gegenüber nicht ehrlich, wenn wir sagen würden, es sei uns egal, ob jemand gerecht behandelt wird oder nicht. Alle Menschen, die das sagen, die hören, dieser Glaube, dass es ihnen egal ist, hört dann auf, wenn ihnen Unrecht geschieht. Dann wollen sie Gerechtigkeit. Wenn ihnen die Rechnung nicht bezahlt wird, die sie das Geld bekommen, das sie eigentlich bekommen soll, dann möchten wir Gerechtigkeit. Das ist ein tiefer Wunsch in uns Menschen drin. Wir leben als Christen mit dem Wissen, dass Gott gerecht richten wird und er wird sich rächen. Doch im Vordergrund unseres Glaubens und unseres Lebens steht nicht die Rache, überhaupt nicht. Die überlassen wir ja Gott. Im Vordergrund steht die Liebe zu allen Menschen, die praktische Liebe. Wie Peter schreibt, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat euch Gott berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Wie im Leben von Mariam kann es einen Christen sehr hart treffen. Natürlich wünschen wir alle, dass sie doch noch freigesprochen wird und ihre Kinder behalten kann. Auch wenn sie das kann, wird sie bestimmt einen Schaden davon tragen, was sie da erleben musste. Aber es könnte auch sein, dass sie hingerichtet wird. In der Offenbarung heißt es sogar, wenn jemand für die Gefangenschaft bestimmt ist, wird er in die Gefangenschaft geraten. Und wenn jemand durch das Schwert umkommen wird, wird er durch das Schwert umkommen. Hier ist die ganze Standhaftigkeit und Treue derer gefordert, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Es gibt Situationen, denen wir nicht ausweichen können. Wir können dafür beten, dass Gott die Situation ändert. Doch kann es sein, dass er es nicht tut? Noch nicht. Aber wir können mit unserer Not, Angst, Trauer und Wut immer zu unserem Vater im Himmel gehen und rauslassen, was uns quält. Die Psalmen helfen uns dabei, unsere Gefühle zu kanalisieren. Und wenn Gott die Situation nicht ändert, so wird er uns innerlich zur Ruhe bringen. Er wird uns einen tiefen Frieden schenken. Er wird uns helfen in irgendeiner Form. So sagt es ja auch dieser Psalmist, Herr, aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht. Gott hilft. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir dir gegenüber mit unseren Gefühlen, mit dem, was wir erleben, ehrlich sein können. Wir dürfen dir sagen, was uns bewegt, was uns quält. Wir dürfen dir unsere Schmerzen bringen. Und du bist der, der hilft. Du kannst eingreifen und die äußere Situation ändern. Aber du kannst auch uns innerlich wieder stark machen und Geborgenheit schenken. Und eines wird wunderbar deutlich auch in diesem Psalm. Du bist da. Und da mögen die Spötter noch lange sagen, wo ist denn dieser Gott? Ja, du bist da und du siehst alles. Und du wirst die Gerechtigkeit aufrichten. Und auf diesen Tag freuen wir uns. Danke, dass du ein barmherziger Gott bist, dass du nachsichtig bist, langmütig, dass wir mit unserer Not zu dir kommen können und vor dir nichts vorspielen müssen. Wir beten dich an. Amen. Und bitten dich auch noch für diese Mariam, dass du dich erbarmst über diese Familie, wie du es auch machst, dass alle in dir geborgen bleiben und wir sie in der Herrlichkeit treffen.